Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Was es bedeutet, in einem geteilten Land zu leben, hat Deutschland ja lange genug erlebt. Bei uns ist das eigentlich Unvorstellbare eingetreten. Die Mauer ist gefallen, das Land ist wieder eins. Familien können sich problemlos wieder treffen. Das Reisen von Ost nach West und umgekehrt ist möglich. Und es gibt nicht mehr diese latent drohende Sorge vor Krieg. Es gibt aber noch ein anderes Land, das als Folge des Kalten Kriegs dauerhaft in zwei Teile geteilt wurde. Und das ist Korea. Die Trennung in Nord und Süd hat es zwar schon vor dem Koreakrieg gegeben, aber durch den Krieg wurde sie verfestigt und die Grenze am 38. Breitengrad wurde international anerkannt. Am 27. Juli 1953 wurde dieser Waffenstillstand unterzeichnet und deshalb ist er Thema in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo.
Hi, sei gegrüßt.
Im Juni 1950 begann der Koreakrieg. Das war ja eigentlich eine Zeit, in der die Welt genug hätte haben können von Krieg, nachdem nur 5 Jahre vorher ja der Zweite Weltkrieg innerhalb von knapp 30 Jahren zu Ende gegangen war. Warum dann trotzdem Krieg?
Also global betrachtet war das eine Auseinandersetzung zwischen der demokratisch-kapitalistischen und der sozialistischen Welt. Und dahinter standen auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite die Sowjetunion, die beiden Großmächte. Und zum ersten Mal gab es die Konfrontation zwischen diesen beiden bei den alliierten Kriegskonferenzen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Der britische Premierminister Winston Churchill hat einen Satz geprägt, dass man erst gegen Hitler und dann gegen Stalin ziehen müsse. Und er hat den Begriff geprägt Iron Curtain, also ein eiserner Vorhang, der sich zwischen Ost und West gesenkt habe. Auf diesen Konferenzen wurde keine wirkliche Friedensordnung gefunden, sondern eine Beschreibung des Status quo, festgezurrt zwischen den Blöcken und damit eben auch die Gegensätze festgeschrieben.
Und beide Seiten hatten auch irgendwie ihre Finger drin in diesem innerkoreanischen Konflikt.
Genau, Korea war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten besetzt worden, also ähnlich wie Deutschland. Nach der japanischen Kapitulation am 2. September 1945, davor war Korea von Japan annektiert worden, aber die Alliierten befreiten Korea nicht. Sie sagten, die Unabhängigkeit Koreas, das vertagen wir mal auf später, weil vor allem die Briten befürchtet haben, dass eine Unabhängigkeit in Korea auch auf ihre britischen Kolonien ausgreifen könnte und dort Schule machen könnte. Ergo stationierten die USA südlich des berühmten 38. Breitengrades ihre Truppen und die UdSSR nördlich eben dieses Breitengrades. Und daraus wurde die bis heute gültige Demarkationslinie. Am 15. August 1948 wurde im Süden die Republik Korea gegründet unter der Obhut der Amerikaner und am 9. September 1948 im Norden die Demokratische Volksrepublik Korea. Und da kann man schon am Namen hören, das war eher ein kommunistisches Land.
Aber es gab doch, ähnlich wie es ja auch in Ost- und Westdeutschland gewesen ist, zu der Zeit jede Menge familiäre und eben auch geschäftliche Beziehungen. Es hat doch sicher viele, viele Menschen gegeben, die mit dieser Trennung nicht wirklich einverstanden waren.
Das war auf jeden Fall so. Aber jede Seite wollte eine solche Vereinigung eben nur unter seinen Vorzeichen. Der Norden kommunistisch, der Süden natürlich demokratisch. Und beide Seiten, das ist ähnlich wie in Deutschland, gaben vor, das ganze Land und alle Koreaner und Koreaner nach außen zu vertreten. In Nordkorea drängte Kim Il-sung den sowjetischen Machthaber Stalin zum Angriff auf den Westen, also auf die Republik Südkorea. Stalin aber wollte das nicht, aber Kim Il-sung, der wollte diese Konfrontation mit den Vereinigten Staaten. Daraufhin zog Stalin die Truppen der Sowjetunion aus Nordkorea ab, aber rüstete gleichzeitig die Armee des Nordens auf. Das sollte die USA dazu bewegen, das Gleiche zu tun, das aber geschah nicht.
War das dann auch der Grund, warum dieser Krieg ausgebrochen war? Oder gab es da irgendwie so einen Anlass für?
Ja, darüber wird ein bisschen rumspekuliert, aber es hat eine Rede gegeben des US-amerikanischen Außenministers Dean Acheson. Der zog eine Interessens- und Verteidigungslinie der Vereinigten Staaten im Pazifik und dabei erwähnte er Korea nicht. Gleichzeitig war die nordkoreanische Armee aber so aufgerüstet worden, dass sie nun deutlich stärker war als die von Südkorea und beides ermutigte, also sowohl die Rede als auch der Rüstungsstand, ermutigten Kim Il-sung, Stalin nun endgültig um Erlaubnis für den Kriegsbeginn zu bitten. Und die bekam er dann auch und innerhalb von ganz kurzer Zeit drangen nordkoreanische Verbände vor und im September 1950 war nur noch ein ganz, ganz winziges kleines Stück im Südosten Südkoreas nicht erobert.
So, der Krieg ging dann 3 Jahre lang etwa. Was ist in dieser Zeit, also kurz zusammengefasst, überhaupt so passiert?
Als man dann gesehen hat, dass Nordkorea Südkorea wirklich sozusagen erobert hat, wurde die südkoreanische Armee aufgestockt mit UN-Truppen unter US-Führung. Und die eroberten nun Stück für Stück zurück. Und diese Truppen Südkoreas, die gingen sogar über die Demarkationslinie am 38. Breitengrad hinaus. Das aber war nicht gedeckt vom UN-Mandat. Daraufhin griff China ein, die sich nun auch bedroht fühlten. Die UN-Truppen wurden wieder zurückgepfiffen und zurückgeworfen und es begann ein Stellungskrieg in der Mitte des Landes ungefähr am 38. Breitengrad. Und dann kam es am 27. Juli 1953 zum Waffenstillstand.
Und dieser Waffenstillstand, der hat dann eine neue Ordnung für Korea gebracht. Armin Himmelrath aus dem History Team.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Ich darf Sie sehr herzlich hier an Bord der MS United States auf unserem Weg von Le Havre nach New York begrüßen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir den deutschen Bundeskanzler Herrn Konrad Adenauer und seine Delegation an Bord haben.
Meine Güte, jetzt weiß das ganze Schiff, dass wir an Bord sind. Das wäre doch nun wirklich nicht nötig gewesen. Aber sei es drum. Ich schlage vor, dass wir beginnen. Danke, Herr Blankenhorn, dass Sie als Leiter der politischen Abteilung im Außenministerium an unserer Runde hier teilnehmen.
Aber nicht doch, Herr Lenz. Wenn mich der Staatssekretär im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch bittet, komme ich selbstverständlich dazu.
Danke auch an Sie, Frau von Eckert, dass Sie hier Ihren Mann vertreten, der ja gerade mit dem Kanzler die Einzelheiten für die Pressekonferenz dann in Washington bespricht.
Das ist doch eine Selbstverständlichkeit.
Dann schlage ich vor, dass wir beginnen. Also, lassen Sie mich die Situation kurz zusammenfassen. Der Kanzler setzt sich ja, wie Sie wissen, im Hintergrund bereits seit einigen Jahren für eine deutsche Beteiligung an einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft ein, einfach um unsere Zugehörigkeit zur westlichen Welt zu betonen. Das ist zu Hause natürlich nicht, wie soll ich sagen, populär.
Natürlich nicht.
Na, leider, muss man sagen, leider.
Unsere Reise jetzt hier nach Amerika, die bietet nun aber die Chance, Deutschlands Rückkehr in die Völkerfamilie mit einem konkreten Beitrag für den Krieg in Korea zu verknüpfen und die Seite der Vereinten Nationen zu unterstützen. Idealerweise sollte das Ganze groß, ganz groß in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Frau von Eckert, würden Sie bitte kurz skizzieren, was wir da vorbereitet haben?
Ja, sehr gerne. Präsident Eisenhower erwartet ganz sicher Hilfe und Unterstützung von uns, die wir aus den bekannten Gründen bisher nicht leisten können. Aber wir könnten, auch um unseren Dank für den Wiederaufbau Westdeutschlands zu zeigen, ein Feldkrankenhaus zur Verfügung stellen.
Ein Feldkrankenhaus?
Ja, einen Lazarettzug. Material und Menschen dafür hätten wir zur Verfügung. Alles medizinisch und militärisch erprobt. Und das Rote Kreuz könnte das ganze Unternehmen organisatorisch durchführen.
Also militärische Unterstützung stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vor.
Ja, aber da bräuchten wir erstmal eine Armee, die wir nun mal nicht haben.
Ja, ist ja schon gut. Wie schnell könnte sich dieser Lazarettzug denn auf den Weg machen?
Wir haben das mal durchgeplant. Der Transport nach Korea müsste per Schiff erfolgen, aber das erste Material, das könnte schon in wenigen Wochen auf die Reise gehen. Vorausgesetzt natürlich, wir haben die Rückendeckung von ganz oben.
Ja, gut, das wäre auf jeden Fall besser als nichts. Ich rufe gerade mal in der Kabine des Kanzlers an, um das vorzuschlagen. Blankenhorn hier. Herr Bundeskanzler, wenn ich kurz stören darf, wir hätten da eine Idee. Ja, für die Pressekonferenz. Deshalb habe ich sofort angerufen.
Ja, sagen Sie mal.
Also, in Ermangelung bewaffneter Streitkräfte, die wir der UN und den Amerikanern zur Verfügung stellen könnten, wäre die Entsendung eines Feldlazaretts möglich. Ein komplettes Feldkrankenhaus, das in unmittelbarer Nähe der amerikanischen Truppen zum Einsatz käme und dort ganz sicher gut gebraucht werden könnte.
Ich meine, wie ein Feldkrankenhaus.
Nein, als Lazarettzug. Kontakte zum Deutschen Roten Kreuz bestehen bereits, das könnten wir nutzen.
Ja, aber können wir uns da jetzt nicht wochenlang Zeit lassen oder so? Das geht natürlich auch nicht.
So schnell wie möglich, natürlich. Noch diesen Sommer könnte das Material auf den Weg gebracht werden. Also in wenigen Wochen.
Nee, also von mir aus machen Sie mal.
Ja, Natürlich.
Ja, bereiten Sie mal vor, dann können wir es ankündigen. Ja.
Das machen wir. Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler. Bis später. Also, der Bundeskanzler ist einverstanden. Er will das deutsche Engagement bereits bei der Pressekonferenz in Washington verkünden. Wir müssen also sehr schnell in die aktive Planung einsteigen.
Sehr gut.
Ich schlage vor, wir machen das oben im Rauchersalon auf dem Oberdeck. Bei einem Zigarillo lässt es sich doch deutlich besser nachdenken.
Das DRK verschiffte das Material fürs Feldlazarett tatsächlich ab Sommer 1953 nach Korea. Allerdings trat dort am 27.07.1953 der Waffenstillstand in Kraft. Einsatzfähig war das Feldlazarett aber erst ein Jahr später, im Sommer 1954, und sorgte trotzdem dafür, dass die junge BRD in die Liste der offiziellen Unterstützer der UNO-Mission in Korea aufgenommen wurde.
Armin Himmelrath war das über die Aufteilung Koreas in Nord und Süd. Und das besprechen wir auch mit Bernd Stöver. Er ist Historiker und Professor für internationale Geschichte an der Uni Potsdam und Autor mehrerer Bücher, unter anderem über den Koreakrieg. Hallo, Herr Stöver.
Hallo.
Diese Trennung in Nord- und Südkorea, die gab es ja auch schon vor dem Koreakrieg. Aber 1953 wurde sie dann als Folge des Kriegs international bestätigt. Gab es da noch andere Kriegsfolgen?
Also die Teilung beginnt 1945 und sie verschlimmert sich sozusagen durch den Koreakrieg. Aber ansonsten gibt es eine Demarkationslinie auch vor 1950.
Und was für Kriegsfolgen gibt es sonst noch?
Naja, das ist eine Bandbreite, wenn man so will. Also das kann man gar nicht genug betonen, dass das internationale Folgen gehabt hat. Also zunächst einmal für Korea, also die andauernde Teilung. Ein zerstörtes Land, wenig Aussicht auf Wiedervereinigung. Aber international gesehen verschärft sich der Rüstungswettlauf, verschärfen sich die Strategien, wie man im Kalten Krieg miteinander umgehen sollte. Es gibt eine Strategie, die durchschlägt. Die Amerikaner entscheiden, dass in der Dritten Welt kein Atomkrieg geführt wird. Das ist eine direkte Entscheidung aus dem Koreakrieg in der Diskussion zwischen Oberbefehlshaber MacArthur und dem Präsidenten Truman. Für die Deutschen ist der Koreakrieg der Beginn des Wirtschaftswunders, was manche gar nicht glauben wollen. Die Amerikaner haben ihre Industrien bis weit über die Möglichkeiten ausgereizt und suchen jetzt eben Länder, die gleichzeitig auch liefern können. Und in Deutschland, in Westdeutschland, wird tatsächlich Munition für die amerikanische Armee, für den Koreakrieg zum Beispiel hergestellt und dann eben auch andere Erzeugnisse, die dann dazu führen, dass eben das Wirtschaftswunder tatsächlich anspringt. Ansonsten vor allen Dingen die Bündnisse. Im Koreakrieg wird der Anschlusspakt gegründet, danach die SEATO. Strategisch sind die USA insbesondere darauf jetzt aus, in Ostasien eben verschiedene Stützpunkte zu bauen. Also unter anderem führt der Koreakrieg eben dazu, dass das Engagement in Vietnam weitaus größer wird, als man vorher das angenommen hat. Letztendlich ist aber das wahrscheinlich bis heute Durchschlagende, dass China nach dem Koreakrieg, also im Laufe der nächsten 20, 25 Jahre, zu einer Großmacht in China wird. Das hat damit zu tun, dass Mao sich mit den Stalin-Nachfolgern streitet und 1960 es zu einem Bruch zwischen Moskau und Peking kommt und in dieser Folge die Amerikaner nach dem unglücklich verlaufenen Vietnamkrieg mit dem sogenannten Shanghai-Kommuniqué China direkt als Nachfolger ihrer Hegemonie, wenn man so will, ihrer angestrebten Hegemonie in Ostasien einsetzen. Und das wiederum ist der direkte Weg über Deng Xiaoping und so weiter zu der Politik, die China eben bis heute betreibt. Das wären nur einige Punkte. Man könnte noch viele, viele mehr aufführen, insbesondere auch was die UdSSR angeht, Europa und so weiter.
Sie haben eben schon Westdeutschland angesprochen. Also diese Teilung eines Landes in zwei Teile kennen wir ja einfach auch aus unserer deutsch-deutschen Geschichte. Waren diese zwei Situationen der geteilten Länder irgendwie miteinander vergleichbar?
Na, vergleichbar ist so ziemlich alles. Man kann auch Äpfel mit Birnen vergleichen, aber der wichtigste Punkt ist eben, dass es beides geteilte Länder sind und die Sorgen bzw. auch die Utopien und Hoffnungen ähnlich waren. In Korea wie Deutschland gab es eben Wiedervereinigungshoffnungen, in Korea viel dramatischer im Übrigen. Und politisch ist diese Ähnlichkeit eben auf der Ebene der Teilung, hat dazu geführt, dass über die sogenannte Memorandum von Adenauer von 1950 eben eine politische Ziele formuliert worden sind. Unter anderem hat Adenauer angeboten, eben einen Verteidigungsbeitrag für die NATO, also für die gerade gegründete NATO, also den Aufbau der Bundeswehr beispielsweise. Ansonsten ist die Teilungsgeschichte davor natürlich eine ganz andere. Deutschland ist geteilt worden, weil es den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat und verloren hat. Und Korea ist geteilt worden, weil sich die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges nicht darüber einigen konnten, was mit japanischen Kolonien passieren soll. Und sie annahmen, dass Kolonien eben gar nicht in der Lage sind, für die nächsten Jahrzehnte einen eigenen Staat zu gründen, was die Koreaner zutiefst verärgert hat und eben auch zu diesen radikalen Anwachsen von Vereinigungsutopien eben geführt hat.
Der Koreakrieg war ja Teil des Kalten Kriegs, wie Sie sagen, Auseinandersetzung zwischen den Siegermächten USA und Sowjetunion. War das der erste mit Waffen ausgetragene Konflikt während des Kalten Krieges?
Also es ist der erste heiße kleine Krieg des Kalten Krieges. Konflikte gibt es eine ganze Reihe davor. Man denkt an den Bürgerkrieg in Griechenland ab 1946 und so weiter. Aber hier geht es tatsächlich um einen militärischen Konflikt, der geführt wird und der heiß geführt wird als richtiger Krieg. Und kleiner Krieg heißt eben, das hat nichts mit der Zahl der Toten zu tun, die enorm groß war, sondern in Abgrenzung vom großen Atomkrieg. Und das ist dann tatsächlich eben der erste heiße kleine Krieg des Kalten Krieges, wo eben gerade deswegen viele Folgen zu beobachten sind, die bei anderen Konflikten davor eben gar nicht stattgefunden haben. Also wie gesagt, Griechenland beispielsweise, Bürgerkrieg oder die Iran-Krise ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Das sind andere Konflikte gewesen und die haben längst nicht diese Folgen gehabt.
Bernd Stöver ist Experte für den Kalten Krieg und hat mit uns die Folgen des Koreakriegs besprochen. Danke Ihnen dafür.
Gerne geschehen.
Matthias, wir haben ja jetzt die ganze Zeit schon über den Kalten Krieg gesprochen. Diese Konfrontation zwischen Kommunismus und Demokratie, die begann ja im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Naja, eigentlich noch ein bisschen vorher, nämlich mit der Geburt des ersten kommunistischen Staates und das war nach der Oktoberrevolution in Russland 1917. Damals wurde die Monarchie des Zaren gestürzt. Es wurde ein System von Arbeiter- und Soldatenräten aufgebaut. Es wurde der Privatbesitz an Produktionsmitteln abgeschaffen. Es gab verschiedene Kollektivierungsmaßnahmen und all das war in der Vorstellungswelt des Westens Teufelswerk und musste bekämpft werden, damit es eben nicht in den eigenen Ländern um sich greift und Schule macht. Und dann gab es dann noch die kommunistische Internationale unter dem Kommando Stalins, also ein weiterer Affront. Das aber wurde dann überdeckt für kurze Zeit durch die Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg.
Also dauerte der Kalte Krieg von 1917 bis 1989-90.
Das kann man genauso sagen. Und hinzufügen, er tobte und er war mal mehr, mal weniger. Es gab jede Menge Krisen. 1953 der Aufstand in der DDR, 1956 der Aufstand in Ungarn und Polen, 1968 der Prager Frühling, 1961 der Mauerbau, 1962 die Kuba-Krise, 1979 der Afghanistan-Einmarsch der Sowjetunion und dann natürlich die gesamte Phase des Niedergangs des Ostblocks. Weil aber immer militärische Gewalt im Raum stand, die auch die gegenseitige Vernichtung bedeutet hätte, wurde sie tatsächlich nie angewendet.
Matthias hat jetzt im Schnelldurchgang die Krisen nach 1953 aufgezählt. Wir nehmen uns noch mal etwas mehr Zeit dafür mit Claudia Weber. Sie ist Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Europa-Uni in Frankfurt-Oder. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist der Kalte Krieg. Hallo Frau Weber.
Ja, hallo, grüß Sie.
Stichwortartig hat Matthias eben schon aufgezeigt, wie es im Kalten Krieg nach 1953 dann weiterging. Könnten Sie das noch mal etwas ausführlicher erläutern, wie es weiterging?
Ja, das kann ich gern machen. Also 1953 dann das Ende des Koreakrieges, eines ja eigentlich völlig sinnlosen Krieges, nicht? Also militärisch und politisch ist der völlig sinnlos, denn er endet ja am 38. Breitengrad quasi auf dem Territorium, so wie er angefangen hat, auch in der Konstellation. Aber der hat große Auswirkungen symbolisch und dann eben auch sehr wirkungsmächtig politisch für den Kalten Krieg, für den weiteren Verlauf. Denn er zeigt ziemlich klar, und ich glaube, das ist auch wichtig für die Zeit danach, dass so eine Pattsituation, also die Pattsituation der Blockteilung, die wird durch den Koreakrieg symbolisch durch diesen Breitengrad manifestiert. Also man steht sich gegenüber und dazwischen ist eben die Grenzbefestigung oder eben die Mauer. Und das passiert ja dann zwar im asiatischen Raum, aber es ist wirklich, hat einen hohen Symbolwert für den gesamten Kalten Krieg. Danach beginnt in Westeuropa, auch für Deutschland, die Wiederbewaffnung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und militärisch beginnt dann die Etablierung auch des Warschauer Blocks, der NATO. Also insofern würde ich sagen, er scheint weit weg, dieser Koreakrieg. Und er scheint auch eben so in dieser Pattsituation zu enden. Aber er zeigt genau eben diese Pattsituation des Kalten Krieges, mit der wir es ja dann, also 61 klar nochmal, der Mauerbau in Berlin manifestiert das auch nochmal. Und mit der haben wir es ja dann bis 1989, 90 zu tun. Also da entsteht was nach dieser ersten Zeit des Kalten Krieges, wo eben noch nicht klar ist, Berlin-Frage, Stalin-Note, ist alles noch nicht so geklärt, es gibt die Aufstände. Aber dann so ab 53, 54, da treten wir in so eine erste Konsolidierungsphase des Kalten Krieges.
Wenn Sie Pattsituation sagen, dann sehe ich tatsächlich so zwei Armeen sich gegenüberstehen. Keiner geht vor, keiner geht zurück. Es ist irgendwie sehr statisch. Gab es denn auch irgendein Ziel, dass die Sowjetunion und die USA erreichen wollten, oder war das ein reines Kräftemessen?
Das Ziel war der Sieg. Das, glaube ich, kann man schon mal ganz gut sagen. Jeder wollte diesen Kalten Krieg gewinnen. Und da geht es vor allen Dingen, und da muss man, glaube ich, auch unterscheiden zwischen einem ideologischen Sieg und dann wirklich einem militärisch-geopolitischen Sieg. Also ich würde sagen, dass dann auch nach dem Koreakrieg mit der Etablierung des Kalten Krieges der geopolitisch-militärische Sieg, der rückt eigentlich in weite Ferne. Also so Ost wie West, wenn ich das mal so ein bisschen pauschal und grob sagen kann, sind an einem wirklichen militärischen, großen militärischen Konflikt nicht interessiert. Also und darum rüstet man auf zur gegenseitigen Abschreckung. Aber politisch und ideologisch will man natürlich gewinnen. Also es geht ja, der Kalte Krieg ist dieser große Systemkonflikt zwischen kapitalistisch-demokratischem Regime und dann eben planwirtschaftlich-autokratischen, diktatorischen Regime. Und den Sieg will jeder für sich nach Hause holen. Also, und der wird dann nur eben auf anderen Ebenen ausgefochten. Also wirtschaftlich, indem man immer zeigt, dass man das wirtschaftlich überlegene System ist, oder eben ideologisch. Nein, nein, das geht schon um was. Man will gewinnen, aber nicht mehr mit den Mitteln des großen militärischen Krieges. Das ist nach dem Koreakrieg, das kostet einfach zu viel. Das kostet ja auch die US-Amerikaner, deren GIs dann in Kriegsgefangenschaft kommen, in nordkoreanische Kriegsgefangenschaft. Das macht auch innenpolitisch, bringt es Unruhe.
Hat es denn auch irgendwelche Gespräche, irgendwelche Verhandlungen gegeben, um die Situation zu entschärfen?
Immer wieder. Also wir dürfen uns den Kalten Krieg nicht so vorstellen, dass es eben so im Churchills Sinne, also der Vorhang ist gefallen und dann ist man nicht mehr im Gespräch. Dieser Vorhang oder auch die Mauer, die sind schon sehr löchrig. Und sowohl auf wirtschaftlicher Ebene, also natürlich gibt es weiterhin auch ökonomische Beziehungen, es gibt politische Beziehungen, man trifft sich und die auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ich würde vielleicht zur formalen Ebene, zur offiziellen Ebene kurz auf die KSZE 75, die Schlussakte, verweisen. Also das heißt ja Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit, 1975. Und danach wird diese wirtschaftliche, auch kulturelle Zusammenarbeit nochmal gestärkt. Informell trifft man sich natürlich auch ständig. Ein ganz beliebter Ort sind Beerdigungen. Also Beerdigungen großer Staatsmänner. Helmut Schmidt hat über die Tito-Beerdigung 1980 gesagt, so eine Beerdigung müsste es öfter geben. Und er traf sich da ja mit Honecker. Das waren gute Gelegenheiten, um sich informell im Hintergrund dann zu treffen und Dinge abzusprechen, ohne dass man jetzt auf offizieller Ebene agieren musste. Also bei mir entstand gerade eine Masterarbeit zu dieser Tito-Beerdigung. Darum weiß ich, dass das finde ich ein ganz spannendes Thema, nach diesen informellen Treffpunkten zu schauen.
Sie haben eben gesagt, im Grunde waren beide Seiten nicht daran interessiert, dass dieser Krieg heiß werden würde. Er sollte ein kalter Krieg bleiben, aber er wurde eben ideologisch geführt. Das heißt, das Abschreckungspotenzial auf beiden Seiten war im Grunde zu hoch, die Kosten wären zu hoch. Trotzdem gab es ja immer wieder so Momente, wo man sagen muss, das hätte auch schiefgehen können. Was war denn die bedrohlichste Situation im Kalten Krieg?
In den Cold War Studies sprechen wir, glaube ich, nach wie vor, also wenn man nicht mögliche Unfälle jetzt einberechnet, dann sprechen wir nach wie vor von der Kuba-Krise als dem heißesten Konflikt des Kalten Krieges. Und natürlich ist die Kuba-Krise auch wirklich diese 13 Tage im Oktober 1962, die sind sehr spannend. Als eben die Mittelstreckenraketen der Sowjetunion auf Kuba stationiert werden, als Antwort auf die Stationierung der Mittelstreckenraketen der USA in der Türkei. So beginnt das ja. Und im Endeffekt lenkt ja Khrushchev ein und Kennedy kann eben für sich auch den Sieg verbuchen. Das ist wirklich kritisch, weil da geht es um Raketen mit einer Reichweite eben. Ganz leicht sind die Vereinigten Staaten zu erreichen und das kann die USA eben nicht dulden. Und das steht auf der Kippe. Also da ist es wirklich schwierig. Auch Khrushchev wollte zu dieser Zeit keinen Krieg. Er hat ja im Endeffekt auch eingelenkt. Es ist dann eher Fidel Castro, die kubanische revolutionäre Regierung, die das forciert, die das triggert. Aber die Supermächte, Kennedy und Khrushchev, sind nicht wirklich an der Eskalation interessiert. Und ich glaube, das ist wirklich ein Charakteristikum. In Europa, in Amerika soll der Kalte Krieg kalt bleiben. Die Kriege werden woanders geführt, mit Vietnam und Afghanistan, nicht? Nicht in Europa.
Wie es nach dem Koreakrieg mit dem Kalten Krieg weitergegangen ist, Claudia Weber hat es uns gesagt. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Tschüss. Ja.
Der Kalte Krieg ist seit 1989-90 im Grunde zu Ende. Diese Spannungen zwischen Ost und West, die waren fast weg. In letzter Zeit erstarken sie leider ein bisschen wieder. Aber was seit 70 Jahren unverändert geblieben ist, Matthias, ist die Teilung von Korea. Ist da eine Wiedervereinigung tatsächlich komplett ausgeschlossen?
Also es sieht zumindest so aus. Die militärischen Spielchen Nordkoreas mit Raketentests im japanischen Meer, die zeigen das meines Erachtens auch. Aber es hat eben darüber hinaus auch immer Gespräche über Familienzusammenführung gegeben, über Wirtschaftsbeziehungen, über Tourismusregionen. Es ging aber eben einfach immer hin und her, eben auch als Druckmittel gegen die atomare Aufrüstung des Nordens. Deshalb ist zurzeit in Nordkorea eher Autarkie vom Westen zu sehen und ein Ausbau der Handelsbeziehungen zu China.
Die Grenze durch Deutschland, die war ja sehr, sehr streng bewacht und viele Menschen sind beim Versuch zu fliehen getötet worden. Wie ist das denn an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea?
Das ist ziemlich genauso. Nur wenn so hochrangiger Besucher kommt wie Donald Trump, dann wird alles aufgeräumt, dann ist alles nett. Ansonsten ist das eher wirklich martialisch. Soldaten und Wachmannschaften, Übertritte sind selbstverständlich verboten. Und entlang der Grenze gibt es einen 4-Kilometer-Streifen, der ist demilitarisiert. Die Grenze in Panmunjom, das ist eine kleine Mauer. Auf der einen Seite sind andere Steinplatten als auf der anderen Seite, damit ja keine Verwechslungen vorkommen.
Aber nicht nur die Grenze zwischen Nordkorea und dem Süden ist streng bewacht, auch wie es im Norden aussieht und wie es den Menschen dort geht, ist kaum bekannt. Das wird alles kontrolliert, was da nach außen dringt. Rüdiger Frank ist Wirtschafts- und Ostasienwissenschaftler, der schwerpunktmäßig zu Nordkorea arbeitet und deshalb ist er auch regelmäßig da und kann uns erzählen, wie es da aussieht. Hallo Herr Frank.
Hallo und schönen Gruß aus Wien.
Gibt es denn heute noch irgendwelche Spuren vom Koreakrieg in Nordkorea, also Denkmäler oder Gedenkstätten oder sowas?
Ja, genau genommen ist das ganze Land ja ein Zeugnis der Zerstörungen, die da stattgefunden haben während des Koreakrieges. Gerade Nordkorea ist ja 2 Jahre lang mehr oder weniger durchgängig bombardiert worden. Das sieht man daran, dass man eigentlich gar nichts mehr sieht. Also alte Städte wurden komplett ausradiert, sind dann wieder neu aufgebaut worden. Es gibt kaum noch sowas wie eine Altstadt in irgendeiner nordkoreanischen Stadt. Mit einer Ausnahme, das ist Kaesong. eine sehr alte Stadt, die zum Glück in der Nähe des Dorfes lag. Panmunjom kennt man vielleicht, wo die Waffenstillstandsverhandlungen stattgefunden haben. Da findet man noch so ein bisschen ein Gedanken daran, wie das alte Korea mal ausgesehen hat. Ansonsten gibt es natürlich die Spuren in den Köpfen, in der alltäglichen Ideologie, da ist der Koreakrieg absolut präsent. Es gibt eine Zigarettenmarke mit dem Namen 7.27. Das ist die Art, wie man in Korea ein Datum angibt. Das ist der 27. Juli 1953. Das ist der Tag, an dem das Waffenstillstandsabkommen abgeschlossen wurde. Und das gilt in Nordkorea als Tag des Sieges im Koreakrieg. Es gibt diverse Museen in Pyongyang. Das Museum für den siegreichen Koreakrieg, damit man ja auch ja keinen Fehler macht, aus nordkoreanischer Sicht. Und in Sinchon ein sehr bedrückendes Museum auch zu amerikanischen Kriegsverbrechen. Also physisch sieht man eigentlich nicht mehr viel, aber im politischen und ideologischen Alltag ist der Krieg quasi überall präsent.
Sie haben gesagt, der Krieg ist auch noch in den Köpfen der Menschen verankert, ja auch unter anderem, weil die Teilung ja auch eine Teilung von vielen Familien bedeutet hat. Wie steht denn die Bevölkerung dieser Teilung des Landes gegenüber?
Naja, was diese persönliche Betroffenheit anbetrifft, das Problem verschwindet jetzt so langsam im Laufe der Zeit. Das ist ja schon 70 Jahre her. Und es gibt auch kaum persönliche Kontakte, keinen Briefverkehr, keine Besuche, keine Telefonate. Da hatten wir in Deutschland eine ganz andere Situation. Und die Menschen, die noch also direkte Verwandte haben auf beiden Seiten, die sind eben jetzt schon recht alt. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Sicht dieser ganzen Teilung grundsätzlich mal eine große Tragödie ist. So sieht man das in Nordkorea, im Süden übrigens auch. Dann wird sehr deutlich, dass man den Koreakrieg als Stellvertreterkrieg ansieht. Also Korea sieht sich da letztlich auch als ein Opfer. Entsprechend das Misstrauen gegenüber Großmächten wird damit immer in Verbindung gebracht und auch ein sehr starker Nationalismus. In Nordkorea macht man oft auch gern die Teilung für sichtbare Probleme im Alltag in der Versorgung verantwortlich. Ich habe sehr oft zum Beispiel dort gehört, nach der Vereinigung wird das besser. Und die gemeinsame Sprache, die gemeinsamen Traditionen und die gemeinsame Kultur aller Koreaner werden auch immer wieder betont in Nordkorea.
Ist das im Süden ähnlich?
Im Süden ist es einerseits ähnlich, vor allem dieses Empfinden der großen nationalen Tragödie und auch so ein bisschen unterhalb der Oberfläche auch die Kritik gegenüber den Großmächten, weil die USA sind ja der Hauptverbündete, da ist das immer ein bisschen schwierig, da allzu kritisch zu sein. Aber es gibt gerade im Süden auch erhebliche Unterschiede, vor allem bei den Generationen. Also es gibt regelmäßige Umfragen in Südkorea von verschiedenen Universitäten, Meinungsforschungsinstituten, vom Wiedervereinigungsministerium auch. Und da merkt man immer wieder, dass das Interesse an einer Wiedervereinigung ganz stark am Abnehmen ist und gerade bei der jungen Generation. Also die Menschen präferieren eigentlich eher eine friedliche Teilung und wollen gar nicht unbedingt die Wiedervereinigung haben. Das hat zum Teil damit zu tun, dass man große Sorge vor den Kosten einer Vereinigung hat. Nicht zuletzt auch wegen des deutschen Beispiels. Man wird kaum einen Südkoreaner finden, der sich offen für eine Teilung ausspricht. Aber der Vereinigungswille, würde ich mal sagen, ist deutlich geringer als im Norden, weil die haben einfach auch viel mehr zu verlieren.
Aber es gibt sowas wie eine Idee oder einen Plan von einer Wiedervereinigung?
Oh, es gibt Dutzende solche Ideen und Pläne und es gibt sogar auf beiden Seiten, also Nord- und Südkorea, offizielle Vereinigungskonzepte. Die bringen nur alle nicht viel, weil man ja die Umstände der Vereinigung nicht kennt. Man weiß ja nicht, geht das aus von einem Krieg oder von einem Kollaps oder dass die eine Seite plötzlich irgendwo das Licht sieht und die Waffen niederlegt und freiwillig irgendwo der anderen Seite beitritt, keine Ahnung. Und je nachdem ist das eben alles letztlich das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Es gibt ein paar Unterschiede, aber auch da muss man davon ausgehen, das sind politische Spielereien. Die eine Seite sagt, wir wollen als Endziel der Vereinigung ein Land, eine Nation. Und die anderen sagen, ja, wir wollen am Ende der Vereinigung eine Nation, aber vielleicht doch eine Zwei-Staaten-Lösung, sowas wie ein Commonwealth oder sowas als zumindest mal als Zwischenschritt. Aber interessant für uns als Deutsche ist, dass man tatsächlich in beiden Koreas, anders als bei uns vor 1990, tatsächlich die Vereinigung als offizielles Staatsziel hat. Und dementsprechend befassen sich die Leute damit. Das ist deswegen interessant, wenn es dann irgendwann mal wirklich zu Verhandlungen kommt, haben eben beide Seiten irgendeine Meinung dazu. Während in Deutschland war es ja so, dass die ostdeutsche Seite ja eigentlich keinen Plan hatte, weil die Wiedervereinigung war ja dort nie ein Thema gewesen, ich glaube seit 1961. Das wird in Korea anders sein. Es gibt auch immer wieder Infiltrationen, Spionageskandale, die auch das Misstrauen der Menschen untereinander aufrechterhalten und auch diese Konzepte so ein bisschen in Frage stellen. Es gibt Cyberangriffe aus Nordkorea, die dem Süden sehr zu schaffen machen und so weiter.
Und es gibt ja auch immer wieder die Waffentests von Nordkorea, vor allem von Kim Jong-un angeordnet, der ja im Moment gefühlt jeden Monat Minimum eine neue Rakete testet, obwohl es durch verschiedene UNO-Beschlüsse eigentlich untersagt ist. Was bezweckt er damit?
Na ja, gut, an UNO-Beschlüsse hält sich eh nur derjenige, der es gerne möchte. Also da müssen wir fair sein. Aber was ich viel spannender finde, ist eher, dass der so viel hat. Also man wundert sich ja immer, wo die Ressourcen dafür hernehmen. Die Dinger kosten ja einen Haufen Geld. Und eine Rakete getestet bedeutet, man sprengt sie quasi in die Luft. Und das machen die erstaunlich häufig. Da wundert man sich dann tatsächlich, wo die Ressourcen dafür herkommen.
Wo kommen sie denn her?
Ja, keine Ahnung. Also es gibt ja im Westen die Idee, dass man mit Sanktionen verhindern kann, dass Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm ausbauen kann. Aber das Land unterliegt inzwischen schon so massiven Sanktionen, dass da nichts mehr reingeht. Das heißt, die einzige Antwort ist, dass die offensichtlich in einem viel höheren Maße als von uns angenommen in der Lage sind, die Dinger selbst zu produzieren. Und Fakt ist natürlich auch, dass in einem Land, das sehr arm ist wie Nordkorea, das Ganze schwer auf Kosten der Bevölkerung geht, weil das Geld, was man, oder die Ressourcen, Geld spielt ja in der Wirtschaft nur eine untergeordnete Rolle, aber die Ressourcen, die man da reinsteckt in dieses Waffenprogramm, könnte man natürlich auch viel produktiver in die Wirtschaft stecken. Wobei da die nordkoreanische Führung sehr offen ist und sagt, ja, wir haben einfach ganz klar die Priorität, zuerst müssen wir uns mal verteidigen können und dann kommt der Wirtschaftsaufbau, weil was haben wir davon, wenn wir wirtschaftlich prosperieren und dann doch von den Nachbarn übernommen werden. Und das ist letztlich auch der Grund, warum Kim Jong-un das Atomwaffenprogramm auch mit einigem Erfolg zu Hause propagieren kann. Man hat viele Länder gesehen weltweit, die der militärischen Übermacht der USA und ihrer Verbündeten zum Opfer gefallen sind. Im Nahen und Mittleren Osten, auch was mit der Ukraine passiert zurzeit, bestärkt Kim Jong-un noch in seiner Haltung, dass man letztlich nur dann unangreifbar ist, wenn man eben über diese schrecklichste aller Waffen verfügt und damit über ein Bedrohungspotenzial, das einen potenziellen Angreifer abschreckt. Also die vertrauen auch keinen Friedenszusicherungen, weil sie ja selber auch wissen, wie leicht man ein Abkommen brechen kann. Das kostet einen ja einen Fingerschnippen. Und in den Beziehungen mit Südkorea sind die Atomwaffen auch quasi die einzige Überlegenheit, die Kim Jong-un ja überhaupt noch hat. Er kann ja nicht punkten mit seiner tollen Wirtschaftsleistung oder Ähnlichem, aber eben Atomwaffen ist das, was Nordkorea hat und Südkorea nicht. Deswegen spricht man in Südkorea im Augenblick ja immer lauter eigentlich darüber, auch eigene Atomwaffen zu entwickeln. Was ein Riesenproblem ist, weil das eine ganze Kette von Ereignissen nach sich ziehen würde, also eine Art atomares Wettrüsten in Ostasien. Innenpolitisch sind die Atomwaffen für Kim Jong-un auch eines der wenigen sichtbaren Erfolge, auf die er letztlich verweisen kann. Also es gibt eine ganze Reihe von guten Gründen, warum er die Waffen hat und warum er sie auch zeigt.
Danke, Rüdiger Frank. Er ist regelmäßig in Nordkorea und weiß, wie es da heute aussieht und hat uns davon erzählt.
Hat mich gefreut, danke.
Matthias, wir haben eben gehört, Pläne gibt es, Korea wieder zu vereinigen, aber eine Einigung ist nicht wirklich in Sicht. Ist das also jetzt eine Teilung, für die es keine Lösung geben wird?
Also aus der deutschen Brille und der Erfahrung der Geschichte der DDR und der BRD betrachtet, lautet die Antwort nein. Aber aus der betrachtenden Realität, da lautet die Antwort ja. Aber das war in Deutschland genauso. Wir erinnern uns, niemand hätte Anfang 1989 gedacht, die Mauer würde fallen. Niemand hätte Ende 1989 gedacht, dass am 3. Oktober 1990 die deutsche Einheit kommt. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten war brutal, unmenschlich und wirklich schier undurchlässig. Und wenn man heute an der innerkoreanischen Grenze steht, dann ist das genauso. Aber anders als in Deutschland gibt es kaum noch familiäre Bande, aber im Norden, mehr als im Süden, wollen viele Menschen die Wiedervereinigung. Russland und China stehen allerdings dagegen und das betoniert jedenfalls im Moment den Status quo.
Und es ist ja auch immer noch ein Kampf zwischen Kommunismus im Norden und Demokratie im Süden. Also die Frage, welche der beiden Staatsformen ist die bessere? Wobei die Geschichte ja zeigt, die demokratische Staatsform, die gibt's schon echt lange. Und auch wenn sie schon einige Wandlungen und Weiterentwicklungen mitgemacht hat, diese Idee, die hat mehrere Jahrtausende überlebt. Und in der nächsten Sendung schauen wir uns mal einen der Gründerväter der Demokratie an. Solon war ein athenischer Staatsmann und Lyriker und er hat vor in etwa 2635 Jahren demokratische Reformen im antiken Athen durchgeführt. Und diese Reformen haben dem Volk dann mehr Macht gebracht. Das also das nächste Mal. Bis dahin, euch eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. deine Podcasts.